Aber bei diesen Apixaban kann man doch auch PBSB geben, wie bei Marcomar, oder nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Ja, wie schon im Intro gesagt, letztens hatte ich eine lustige Diskussion im OP und da ging es mal wieder um die ehemaligen NOACs. Was machen wir, was können wir dagegen tun? Da dachte ich mir, da mache ich doch gleich mal eine kleine Podcast-Folge draus. Das ist ein Thema, was uns ja als Anästhesist täglich mehr und mehr betrifft. Ja, was heißt mehr und mehr? Wahrscheinlich ist es bei jedem schon in der klinischen, im klinischen Alltag voll angekommen. Deswegen dachte ich, mache ich mal eine kleine Folge darüber. Es fängt allein da schon an. Die meisten nennen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meisten nennen es NOACs. Eigentlich sind es DOACs mittlerweile, die direkten oralen Antikoagulantien. Früher hießen es die neuen, aber das ist eigentlich schon ein bisschen, ja, so neu sind sie dann doch nicht mehr. Was gibt es für Medikamente? Ich glaube, hat jeder schon mal gehört. Es gibt drei Medikamente: das Rivaroxaban, das Xarelto mit Herstellernamen, Apixaban, das Eliquis und Edoxaban, das Lixiana. Natürlich, wie immer, Markenrechte bleiben bei den Firmen. Das sind die Medikamente, die gegen oder die am Faktor 10a wirken. Und dann gibt es noch das vierte, das Dabigatran, das Pradaxa, das wirkt am Faktor 2a, dem Thrombin. Gut, ich will jetzt nicht hier groß erzählen, wann man was wie wo gibt und mit wie viel, mit was für einer Dosierung. Das ist jetzt nicht das Thema der Anästhesie. Damit fangen wir ja eigentlich nicht an, sondern wir haben meistens eher die Probleme mit, wenn, was ist, wenn wir operieren wollen unter diesen Medikamenten. Deswegen gehen wir eher so ein bisschen auf die, ja, Nebenwirkungen und die Interaktionen und so Sachen vor. Ein bisschen drauf ein. Gut, Kontraindikation eigentlich für alle dieser DOACs ist eine Niereninsuffizienz mit einer GFR von unter 15, Leberfunktionsstörung, Child C, natürlich Lebererkrankungen, die sowieso mit einer Koagulopathie einhergehen, natürlich sowas wie gastrointestinale Ulkuserkrankungen etc., aber auch Schwangerschaft und Stillen. Gut, was für Interaktionen gibt es, das fand ich ganz spannend. Die verstärken die Wirkung, also in der Kombination. Da sind einige Medikamente, einige Antibiotika dabei, sowas wie Rifampicin, aber auch Carbamazepin, Phenobarbital, einige Azol-Antimykotika außer Fluconazol sind dabei, Clarithromycin, HIV-Medikamente. Bei Dabigatran zum Beispiel sowas wie Cyclosporin und Tacrolimus. Genau, das sind so die Medikamente, mit denen man eigentlich das nicht kombinieren sollte. Übrige Interaktionen, wo man die Kombination wohl, wo man die Kombination möglich ist. Aber wo man deutlich aufpassen sollte auf den Plasmaspiegel, da sind so ein paar Sachen drin, die uns sehr wohl betreffen, wie zum Beispiel Amiodaron, Verapamil, Diltiazem, Verapamil hatte ich schon gesagt, Erythromycin, Fluconazol, Cyclosporin, Tacrolimus. Da sollte man deutlich aufpassen auf die Spiegel und eventuell natürlich die Dosis reduzieren. Gut, was machen wir bei einer Blutung? Ja, das eine ist natürlich, wir können nicht so richtig toll diese Medikamente messen, ne? So wie der INR beim Marcomar oder so. Das ist nicht so gut möglich bei diesen Medikamenten. Wenn man das so im Lehrbuch mal nachliest, dann sieht man bei dem Dabigatran, also dem Thrombininhibitor, dass man ein kleines bisschen über die PTT das feststellen kann und über die Thrombinzeit. Bei den Faktor-10a-Inhibitoren, dass es da über die Anti-10a-Aktivität am besten zu bestimmen ist. Und wenn man das ganz spezifisch machen will, dann muss man quasi einen kalibrierten Anti-10a-Test machen, der auf die einzelnen Medikamente kalibriert ist. Da bei kleinen Blutungen etc., klar, kann man lokale Maßnahmen ergreifen, natürlich die Duax pausieren, eventuell Tranexamsäure lokal geben. Bei den großen Blutungen, bei den Faktor 10a-Inhibitoren, Tranexamsäure geben, eventuell Minirin geben und PPSB in einer relativ hohen Dosierung. Da sind so empfohlen 30 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Und ganz am Schluss kann man natürlich auch, wenn man es noch hat, Novo7, also den rekombinanten aktivierten Faktor 7 geben. Bei dem Dabigatran, das ist das einzige dieser Doax, was ein Antidot gibt. Sollte eigentlich, glaube ich, in jeder Notfallapotheke vorhanden sein. Ich versuche es auch richtig auszusprechen. Idarucizumab heißt der Wirkstoff, etwas einfacher, Praxbind. Das ist der Handelsname. Da sagt man, bei Notfalleingriffen und lebensbedrohlichen Blutungen soll man ungefähr 5 Gramm IV geben. Aber da muss man natürlich, denke ich, hat jedes Krankenhaus auch seine eigene Leitlinie dazu, was man da in diesem Bereich macht. Wichtig ist, glaube ich, dass man einfach vor allem die Zeit in Bezug setzt. Wann kann man sicher operieren? Wie hoch ist das Risiko, dass es ein Problem gibt? Da gibt es schöne Tabellen im Internet. Nur hier mal so die wichtigsten Sachen spreche ich mal für die Anästhesie. Also bei Patienten, die jetzt einen Spinalanästhesie kriegen sollen oder einen Peridoralkatheter und die nur mit diesen Medikamenten blockiert sind oder behandelt sind. Beim Rivaroxaban sagt man, bei einer normalen GFR muss man, wenn man 10 Milligramm gegeben hat, mehr als 24 Stunden warten. Bei 20 Milligramm mehr als 48 Stunden, wenn die GFR unter 30 ist, jeweils 24 Stunden länger. Bei dem Apixaban braucht man bei der niedrigen Dosierung 2,5 Milligramm 36, mehr als 36 Stunden, bei 2x 5 Milligramm mehr als 72 Stunden schon. Bei dem Edoxaban, dem Lixiana, mehr als 48 Stunden. Bei der Niereninsuffizienz geben sie bis zu 5 Tagen Wartezeit an. Und bei dem Dabigatran, was mehr als 36 Stunden. Bei dem Dabigatran, das habe ich oben noch kurz vergessen, das Dabigatran ist das einzige Medikament, was dialysierbar ist. Eventuell, wenn der Patient intoxikiert ist und zu viel ist, könnte man ihn dialysieren. Wenn man die Patienten dann wieder auf ein DOAC ansetzen will, nach einer Spinalanästhesie oder einem Entfernen eines PDKs, das ist wahrscheinlich das häufigste, muss man mindestens 6 Stunden warten, bei einer traumatischen Punktion mindestens 24 Stunden. Und ungefähr so ähnlich sieht es auch aus bei chirurgischen Eingriffen, beim Rivaroxaban und ja, eigentlich bei allen Faktor 10a sind es beim niedrigen Blutungsrisiko sollte man 24 Stunden warten, beim hohen Blutungsrisiko 48 Stunden. Und natürlich abhängig von der Niere. Beim Dabigatran 24 Stunden, bei einer GFR von unter 80 48 Stunden und unter 50 72 Stunden. Beim hohen Blutungsrisiko jeweils nochmal 24 Stunden mehr. Gut, das ist, glaube ich, eigentlich die wichtigste Sache, dass man quasi sich diese Zeitintervalle in den Sinn ruft und nochmal genau drüber nachdenkt, genau den Patienten fragt, wie viel hast du genommen, wann hast du es genommen und so weiter und daraus heraus bestimmt, ob jetzt quasi ob das Risiko sehr hoch ist, dass der Patient blutet. Ein kleines Wort noch zur Therapie mit, Quatsch, zur Therapie, zur Diagnostik mit dem Rotem. Das ist nicht wirklich valide, die Rotem-Messung. Es gibt die Möglichkeit, dass es einen komplett normalen Rotem gibt, unter den Doaks, obwohl eine Wirkung der Doaks da ist. Also auch das ist nicht so das absolut Richtige. Gut, das wäre mal als Zusammenfassung über die Doaks zu sagen. Noch eine kleine Sache. Ich habe auch ein bisschen mein Audioaufnehmensystem hier verändert. Sag doch einfach mal Bescheid, ob es besser ist. Ich finde, es klingt besser. Naja, schreibt mir eine E-Mail oder schreibt bei iTunes oder wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.